Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Du weißt ja, der 30. März 2025.
Der 30. März, ja, das ist bald.
Ja, also wir nehmen heute auf. Heute ist der 28. März.
Stimmt.
Was ist denn übermorgen?
Übermorgen ist der 30. März.
Sonntag. Der Tag, an dem dir eine Stunde geklaut.
Oh, stimmt. Ja, die Uhren werden vorgedreht. Richtig.
Richtig. Das ist immer hart, weil man am Morgen dann wirklich schwierig aus dem Bett kommt.
Ja.
Also ich finde, die andere Richtung ist deutlich angenehmer.
Ja.
Ja. Ja. Hat so ein bisschen den Vorteil, man kann aber, man schläft beim Tatort abends nicht mehr ein. Und das erinnert mich an was ganz Besonderes, Tobi. Mhm. Ja, da wird dir die Uhr nach vorne gedreht.
Ja.
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 Und in einem anderen Sachverhalt wird sie einfach angehalten.
Oh. Stop the clock.
Mhm. Stop the clock. Mhm. Unser heutiges Thema?
Stop the clock. Reden wir über Uhren?
Ja, genau. Wir haben uns ein paar Uhren gekauft, wollen heute besprechen. Nein, heute werden wir nochmal das Thema VSME tiefergehend analysieren.
Stimmt. Ja, eigentlich haben wir noch gar nicht groß drüber geredet, muss man sagen. Aber ja, wir werden heute nochmal über die VSME-Standards reden und was das Ganze mit Stop the Clock zu tun hat. Ja.
Sind es Prüfungsstandards?
Das sind keine Prüfungsstandards, es sind Anwendungsstandards sozusagen.
Ja, nicht, genau. Dass jetzt unsere Hörer denken, was sind denn die VSME-Standards?
Ja, genau, das sollte man vielleicht mal kurz definieren. Wer hat VSME noch nie gehört? Der Grundgedanke war einfach, dass man Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards im Sinne der CSRD schafft, die aber ein bisschen entschlackter sind, die für kleinere und mittlere Unternehmen freiwillig angewendet werden können, insbesondere die einfach in das Thema so ein bisschen reinfinden wollen und auch eine Nachhaltigkeitsberichterstattung schaffen wollen, aber halt nicht im vollen ursprünglichen CSRD-Gedanken und Umfang der ESRS. Mhm. Genau, das ist so die Idee dahinter. Und wir wollen heute vor allem auch darauf eingehen, was ist denn das und warum könnten die jetzt einfach auch an Relevanz gewinnen? Ja, Stichwort Omnibus.
Ja, und dieser Omnibus, der beinhaltet dieses ominöse Stop-the-Clock-Thema. Was heißt das Stop-the-Clock?
Ja, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge schon darüber geredet, dass der erste Schritt, den die EU jetzt gehen möchte, eben ist, dass die Berichtspflichten um 2 Jahre verschoben werden sollen für die sogenannte Welle 2 und 3. Das heißt insbesondere die großen Kapitalgesellschaften, die jetzt eben dran gewesen wären, zu berichten nach den CSRD. Ja, da wird jetzt um 2 Jahre die Berichtspflichten verschoben. Inhaltlich soll ja auch einiges geändert werden. Aber das ist mit Stop the Clock gemeint. Wir sind jetzt eigentlich schon in der Berichtsphase sozusagen. Aber die Zeit wird angehalten und wir warten jetzt einfach 2 Jahre ab. Das ist der Plan.
Genau, der Plan ist noch nicht final durch. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Und es betrifft die Welle 2 und 3 Unternehmen. Welle 1 ist davon erstmal ausgenommen. Das sind diese kapitalmarktorientierten Unternehmen insbesondere. Und da wird es jetzt sehr spannend. Vor allem, man muss sich ja mal vorstellen, die Gesetzgebung ist ja schon eigentlich scharf gestellt, wenn man mal so betrachten würde.
Nur sollte sein, ja.
Deutsche Gesetzgeber hat sich umgesetzt, aber rein theoretisch wäre ja 2025 das große Jahr der Nachhaltigkeitsberichterstattungen. Das soll jetzt aber tatsächlich um 2 Jahre verschoben werden und dann mal schauen, was dann passiert.
Genau. Und ich meine, das dürfte mit Sicherheit die Regelung sein, die am klarsten und am zuverlässigsten durch im ganzen Omnibus-Paket berechenbar ist und kommen wird.
Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das wird 1:1 so passieren. Das hätte man aber auch tatsächlich schon vor einem Jahr machen können.
Stimmt.
Ist jetzt, wie es ist. Es wird um 2 Jahre verschoben werden, heißt aber nicht, dass es dann keine Relevanz mehr hat.
Ja.
Ja. Aber du hast es schon gesagt, es soll auch noch einen Schritt 2 geben. Eine weitere Initiative oder Vorschlag, die unter anderem halt die Mitarbeitergrenze anheben wird. Das hatten wir beim letzten Mal besprochen. Mhm. So, dadurch fallen ja sehr viele Unternehmen raus, bei denen so ein paar Datenpunkte wegfallen, also sehr viele. Es soll alles ein bisschen verschlackt werden, die großen Themen dann ein bisschen abgebaut werden, dass es ein bisschen variabler wird und schneller wird und eben auch die hinreichende Prüfungssicherheit. Das haben wir ja alles letztes Mal besprochen. So, und warum thematisieren wir das heute nochmal? Aus einem ganz einfachen Grund, weil jetzt kommt das große Thema, der Trickle-Down-Effekt. Mhm. Ja, der Trickle-Down-Effekt, der zu dieser VSME-basierte Berichterstattung dann verweist. So, Tobi, jetzt erklär uns mal, was ist denn der Trickle-Down-Effekt?
Trickle-Down, heute ganz schön viel Englisch. Genau. wir hatten ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass eben nur noch die sozusagen die ganz großen Unternehmen, ich sag mal in Anführungszeichen, mit 1000 Mitarbeitern berichtspflichtig sein sollen im Rahmen des Omnibus-Paketes, aber natürlich weiterhin in gewissem Umfang in ihrer Wertschöpfungskette berichten müssen, ja, und Daten erheben müssen. Und an dieser Stelle sollen eben nun Standards geschaffen werden, die sich vermutlich an den VSME orientieren könnten, sodass ich dann als großes Unternehmen in meiner Lieferkette auf die kleineren Unternehmen zugehen kann und sagen kann, gib mir mal bitte die Datenpunkte, die ich benötige. Und das kleine Unternehmen kann sozusagen die Hand heben und sagen, Moment, ich habe meine Berichtspflichten erfüllt, ich habe einen Standard nach diesen VSME auferstellt, habe einen Report erstellt, diese Daten bekommst du von mir, mehr brauchst du nicht, mehr kannst du nicht haben. Und somit ist der Trickle-Down-Effekt einfach, dass ich als kleines Unternehmen, das eigentlich gesetzlich gar nicht verpflichtet ist, einen Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen, indirekt doch verpflichtet bin, weil ich eben die Daten aus der Wertschöpfungskette zur Verfügung stellen muss. Und hier sollen die VSME so ein bisschen als Schutzballon um die kleinen Unternehmen geschaffen werden, damit der Aufwand dann nicht doch am Ende bei den kleineren Gesellschaften landet und die sozusagen eine Klarheit haben, in welchem Umfang sie eigentlich berichten und Daten erheben müssen.
Ja, ich habe da mal gerade mal so als kleiner Teaser mal, oder wir hatten ja die Woche den Webcast mit dem Alex tatsächlich zum Thema auch VSME. Und da habe ich mal gefragt, wie viele Seiten es so ein VSME-Bericht haben wird. Und er meinte dann noch roundabout 30 bis 40. Das ist natürlich im Vergleich zu den, also wenn man wirklich alles macht, wir werden nachher kennenlernen, dass es Basismodule gibt und Vertiefungsmodule. Wenn man das natürlich mit diesen großen ESS-Berichten vergleicht, die wir jetzt schon sehen, zum Beispiel ProSieben, Sat.1, die haben rund 100 Seiten, die aber auch weitaus mehr als 100 Seiten haben, können, ist natürlich deutlich schlanker, sind viel weniger Angabepflichten. Wir kommen ja gleich drauf noch, wie viele das sein oder sein werden oder ungefähr sind. Macht natürlich alles deutlich schlanker und schneller.
Bevor man sich jetzt voll auf die VSME stürzt, es ist natürlich noch nicht klar, in welchem Umfang wirklich die VSME als diese freiwillige Berichtsstandards dann umgesetzt werden. Das Omnibus-Paket sieht irgendwie vor, dass die EU entsprechende Standards jetzt schaffen möchte. Und jeder rechnet irgendwie damit, dass es auf den VSME basieren wird. Viele sagen, wahrscheinlich gibt es irgendwie ein updated VSME dann am Ende. Ja, also ich denke, man kann sich da mit den VSME beschäftigen. Ob das dann der finale Stand sein wird, wir werden es sehen.
Genau. Also bleibt sehr spannend, da wird sich noch einiges bewegen. So, gehen wir mal in die VSME, in den VSME-Standard rein. Tobi, erzähl mal ein bisschen so vom Aufbau, von der Struktur und im Vergleich insbesondere zur ESS.
Ja, also grundsätzlich, die VSME wollen natürlich, ich sag mal, das Gleiche erreichen wie die ESS an sich auch. Das heißt, die bekannten ESG-Themen werden auch irgendwie in den VSME abgedeckt. Ja, also auch wie die ESS mit E, S und G, den drei Bereichen, auch die haben wir in den VSME. Wir haben aber natürlich, wie du schon angedeutet hast, einen deutlich überschaubareren Umfang. Man redet da so von 20 Angabepflichten, ja, wenn man von der ganz oberen Perspektive draufschaut, wovon 11 dann verpflichtend anzugeben sind, der Rest dann eben je nachdem optional anzugeben ist. Das Ziel ist auch, ja, das soll auch für die überarbeiteten ESRS wohl so kommen, aber das Ziel ist, der VSME vor allem auf quantitative anstatt qualitative Angaben zu gehen. Das heißt, es geht mehr um messbare Angaben, ja, in Zahlen. Und ich sag mal jetzt mal ein bisschen despektierlich, das ganze Blabla soll vielleicht so ein bisschen wegfallen. Und wir haben zwei Module, da werden wir gleich noch drauf eingehen, wo die Unternehmen so ein bisschen freier wählen können, in welchem Umfang sie eigentlich berichten möchten. Ist ja eh alles freiwillig, deswegen kann ich da natürlich auch variabler ein bisschen meinen Bericht gestalten. Was sind diese zwei Module? Es gibt eben dieses Basismodul, da sind dann verpflichtende Angaben enthalten. Wenn ich die VSME umsetze, dann muss ich eben über dieses Basismodul berichten. Und dann gibt es noch ein optionales, umfassendes Modul, über das ich berichten kann, wenn ich denn möchte. Insgesamt, und jetzt wenn wir nochmal so ein bisschen uns in den Hinterkopf rufen, was die Datenpunkte waren, die man aus den ESRS kennt, das waren ganz andere Zahlen. Also wenn man so ein bisschen zählt, was wollen die VSME von uns, ja, dann haben wir insgesamt 187 Datenpunkte, die man zählen kann. 105 davon kommen im Basismodul vor, 82 dann im optionalen Modul. Wir haben 78 quantitative Angaben. Und wir haben insgesamt dann 22 optionale Angaben, die man auch noch machen kann, wenn man denn möchte.
Genau, also die E-Frage ist jetzt auch dabei, zu diesen VSME-Standards eine Datenpunktliste wieder aufzubauen, analog zu den ISS. Das wird auch sehr spannend werden. Und dann schauen wir mal, was die so angeben an Datenpunkte und so weiter. Das weicht ja auch manchmal davon ab. Also man hat es ja auch bei der ersten ALGI-3-Liste gesehen, ich glaube, das war der Dreier, dass die Datenpunkte nicht immer richtig waren, nicht immer vollständig, nicht immer zutreffend. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Also es auch hier gilt, es schadet nicht mal, in die Standards reinzuschauen, wenn man den Bericht schreibt, dass man auch wirklich alles erwischt hat. Im Vergleich zu den ISSen, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge mal erzählt habe, wir haben uns immer detailliert mit dem Tagging beschäftigt. Und diese ominösen 1200 Datenpunkte, die da immer besprochen wurden, sind tatsächlich im Tagging 15.500x Tags. Ja, also man sieht, es ist deutlich umfangreicher, das Ganze nach diesem ESF-Tagging durchzuführen. Mal schauen, ob das bleiben wird, das ESF-Tagging. Das ist ja auch immer wieder eine Diskussion, wird darüber gesprochen, es abzuschaffen, zu vereinfachen und so weiter. Man sieht aber auch viele Stimmen, auch aus dem EFRA-Kreis etc., die sagen, dass es sehr, sehr sinnvoll halten, so ein Tagging, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Also schauen wir mal, was rauskommt. Es bleibt spannend.
Ja, ich denke, die Kernbotschaft ist bei den Datenpunkten, ob man jetzt ein oder zwei mehr zählt, völlig egal. Es ist deutlich entschlackter als die vollen ESRS und damit vielleicht auch eine attraktive und umsetzbare Variante für den Mittelstand. Genau. So, Urs, wir haben so ein bisschen gesagt, ESG.
Ja.
Was ist da? Gibt es da jetzt irgendwelche Unterschiede zu den ESRS oder ist da alles gleich oder wie müssen wir uns das jetzt vorstellen?
Ja, es ist eigentlich nahezu identisch, in Anführungszeichen, nur viel kürzer. Es gibt im Basismodul 11 Angabepflichten. B1 und B2 sind diese querschnittsallgemeinen Angaben, vergleichbar zu den Querschnittstandards, die wir den ISS2, den wir kennengelernt haben. Und dann untergliedert sich E in 5 Angaben, S in 3 Angaben und G in einer. Das ist eigentlich ganz witzig, das haben wir festgestellt im Rahmen der Vorbereitung für den Webcast, dass bei den VSME die Biodiversität und Wasser vertauscht ist in der Reihenfolge. Warum auch immer, wissen wir auch nicht.
Bestimmt eine politische Botschaft.
Ja, wahrscheinlich schon mal zu gucken, ob alle drauf achten. Ja, ab und zu gliedert sich diesmal Basismodul auf mit insgesamt 11 Angabepflichten oder Angabemöglichkeiten. Und das wird dann vertieft durch das umfassende Modul, das Comprehensive Modul, das mit C abgekürzt wird. Und Tobi, wie viel sind das?
Genau, auch da haben wir in E2 Angaben, wir haben in S3 und in G2 Angaben, also auch relativ überschaubar.
Ja, genau. Und was man dazu wissen muss, das sind Konkretisierungen der vorigen. Mhm, ja.
Genau.
Also zum Beispiel C3 mit THG-Reduktionszielen, das passt ja wunderbar in den Bereich B3 Energie und THG-Emissionen. Ja?
Ja.
So funktioniert das dann. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte weitergehende Informationen eingeben oder ich muss wegen meinen Lieferanten, dann ergänze ich das eben um diese vertiefenden Module.
Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann die Seitenzahl, die du vorher so ein bisschen genannt hast aus der Diskussion, das sind beide Module, wenn ich das richtig
beide verstanden zusammen, habe. Genau.
Also wenn man nur das Basismodul macht, ist nochmal ein bisschen weniger.
Ihr würdet vermuten 2/3, ein Drittel, also was waren über 22 Seiten. Genau. Und jetzt gibt es eine ganz große Unterscheidung zwischen den ISS und dem VSME zum aktuellen Stand, und zwar die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Das, auf das, ich glaube, auch die EFRAG sehr stolz war, dass man das eingeführt hat, diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse, wir haben sie ja schon mal detaillierter besprochen, deswegen würde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, ist da nicht mehr drin. Die Frage ist, ob sie wieder reinkommt, das werden wir dann sehen. Aber Tobi, warum denkst du, ist es sinnvoll, trotzdem eine Analyse durchzuführen?
Denke ich das? Nein.
Ich hoffe es. Oder ich denke es.
Es ist eine spannende Diskussion. Ich glaube schon, dass es trotzdem sinnvoll sein kann und in vielen Fällen sein wird. Erstens natürlich aus einer intrinsischen Motivation. Wenn ich mich mit dem ganzen Thema beschäftigen möchte als Unternehmen, dann kann mir so eine Wesentlichkeitsanalyse mit Sicherheit Fragen aufwerfen und mich damit beschäftigen, welche Themen beschäftigen mich eigentlich, welche Risiken und Chancen habe ich als Unternehmen und worüber möchte ich eigentlich berichten? Ja, was sind denn die Themen, die in meinem Geschäftsumfeld eigentlich so anstehen? Also erstmal die intrinsische Motivation und natürlich auch, wenn ich so einen VSME-Bericht dann gut und ernst aufstellen will, dann muss ich mir auch überlegen, über welche Themen berichte ich eigentlich. Will ich alles gleich tief berichten oder wo brauche ich eigentlich welche Tiefe an Angaben und Informationen? Und von dem her ist es für mich natürlich einmal als Unternehmen einfach in meiner strategischen Ausrichtung vielleicht auch interessant. Ich kann eine effiziente Berichterstattung dadurch erstellen und mich eben auf die wesentlichen Themen fokussieren. Und auch wenn ich mit meinen Stakeholdern kommuniziere, ist es ja genau das, was die Wesentlichkeitsanalyse tut. Sie überlegt sich ja, was ist für meine Stakeholder eigentlich relevant und interessant. Also warum soll ich dann keine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchführen, wenn ich das für meine Stakeholder tue?
Genau. Das hilft also ein bisschen, die Erwartungslücke dann zu mildern. Ja, eine andere Erwartungslücke, wie die wir kennen als Abschlussprüfer. Aber man sieht ja doch häufig, dass Kunden schon eine gewisse Erwartung haben an den Inhalt der Berichterstattung. Das ist ja auch logisch, weil die müssen es weiterverarbeiten in ihren eigenen Bericht.
Ja.
Und wenn die jetzt die Scope-3-Emissionen aufnehmen müssen und ich als Zulieferer gebe keine an, weil ich denke, das ist für mich nicht relevant, dann wird es ziemlich schnell zurückfragen kommen, das ist ganz klar.
Definitiv. Genau. Gut. Und umso spannender eben, was sich die EU dann auch denkt, wenn sie mit den VSME als Mindestpflichtangaben arbeitet, ja, wie das dann umgesetzt wird am Ende. Ja. Dann gehen wir doch mal auf unsere Berufswelt noch so ein bisschen ein.
Mhm.
Wir als Wirtschaftsprüfer, was können wir denn jetzt bei den VSME eigentlich beitragen? Und da gibt es natürlich eine Vielzahl. Allein aus Beratungsperspektive natürlich, wenn da Bedarf ist, kann sich der Wirtschaftsprüfer natürlich mit den VSME auseinandersetzen. Insbesondere, wenn er sich jetzt mit den ESRS-Themen schon auskennt, dann hat er da natürlich auch ein Wissen aufgebaut und kann die Unternehmen natürlich im Rahmen der Aufstellung einfach auch beraten.
Das ist immer ein wichtiger Punkt. Das wird auch kommen, weil die Gesetzgebung dann halt auch wieder sehr umfangreich ist und die Unternehmen wenig Expertise im Haus haben. Das heißt, da wird man als Abschlussprüfer, beziehungsweise als Wirtschaftsprüfer, nicht Abschlussprüfer, aber Wirtschaftsprüfer, da auch sicherlich beratend unterstützen können, wenn man sich gleichzeitig prüft. So, und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, ist die Prüfung, weil ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass der WP da auch eine bedeutende Rolle einnehmen kann. Wir alle kennen Zertifikate von EcoVadis und wie sie alle heißen, die werden da auch geprüft und zertifiziert. Der VSME-Standard wird aber offiziell von der EU-Kommission explizit dafür vorgegeben, das Rahmenwerk zu schaffen. Ja?
Ja.
Und das wird dann dazu führen, zumindest würde ich mir das wünschen, dass Unternehmen nicht noch parallel eine EcoVadis-Zertifizierung machen müssen oder eine andere Zertifizierung, sondern dass die VSME-Zertifizierung ausreicht. So, und dann wird es auch wiederum dazu führen, dass die Stakeholder oder die Adressaten und die Empfänger dieses Berichts auch eine gewisse Assurance haben wollen auf diesen Bericht. Und so, und dann kommt wiederum der Wirtschaftsprüfer ins Spiel, weil es natürlich mehrere Möglichkeiten gibt, was er da jetzt machen kann. Entweder er prüft freiwillig, ja, also ganz normal mit begrenzter oder auch hinreichender Prüfungssicherheit. Ich glaube, wir haben letztes Mal viel über den ISAE 3000 und ISA 5000 gesprochen. Da brauchen wir jetzt nicht mehr so detailliert drauf eingehen. Die andere Alternative ist, die sich immer wieder in Überlegungen sind oder im Berufsstand da sind, ist die Bescheinigung im Sinne des IDW 7. Man kann es nicht eins zu eins den IDW 7 dafür verwenden, aber so im Sinne, also Plausibilitätsbeurteilungen, wenn der Wirtschaftsprüfer auch noch hilft bei der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts. Das ist wie so eine kleine Bescheinigung. Ja. Ich glaube, da gibt es schon viele Möglichkeiten, als WP da auch irgendwie kompetent zu unterstützen und auch so ein bisschen seine Nische zu finden.
Genau. Und ich meine, die spannende Überlegung wird natürlich hier sein, inwieweit wirkt sich dieser Trickle-Down-Effekt, den wir am Anfang beschrieben haben, aus. Ja, wenn die Unternehmen oben prüfungspflichtig sind, ja, mit welcher Prüfungssicherheit auch dann immer, wahrscheinlich die begrenzte, dann wird ja auch eine gewisse Sicherheit aus der Lieferkette, aus der Wertschöpfungskette kommen müssen, aus diesen VSME-Berichten. Und dann wird man sehen, dann kann ich natürlich als Zulieferer sozusagen in dem Moment, habe ich am wenigsten Arbeit, wenn ich meinen Bericht einmal vielleicht prüfen lasse, an alle zur Verfügung stelle und dann meine Ruhe habe. Und da kann sich die freiwillige Prüfung natürlich schon etablieren.
Ja, also bin gespannt. Könnte natürlich auch sein, dass noch eine Prüfungspflicht reinkommt.
Absolut.
Wer weiß schon.
Ja.
Werden wir dann sehen.
Genau.
Dann haben wir noch ein bisschen so typische Stolperfallen dabei, die uns in unseren eigenen Projekten auffallen. Tobi hat ja schon gesagt, die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ist sehr wichtig. Da sind wir auch der Meinung, dass man durch Anzapfen der richtigen Datenquellen auch ein schönes Benchmarking aufbauen kann, eine Gap-Analyse. Das heißt, welche Themen sind für meine Branche relevant, vielleicht auch für meine Region relevant. Einmal IROS, also wirklich auch auf IROS-Ebene, das heißt Impact, Risk oder Opportunity. Einfach mal zu schauen, okay, was würde eigentlich so der übliche Leser erwarten. Ja, und das kann man sich dann aus verschiedenen Datenquellen zusammensuchen und da so eine Art Gap-Analyse durchführen und zu sagen, stimmt dieses Soll-Objekt mit meinem Ist-Objekt überein? Und falls nicht, habe ich eine Begründung, warum nicht?
Ja.
Oder begründete Einwände, warum das abweichen sollte? Genau, das ist sehr spannend. Tatsächlich ist auch immer spannend dann, wenn man die Mandanten sieht, die doppelten Wesentlichkeitsanalysen durchgeführt haben und dann Themen fehlen, dann sagen, oh ja, stimmt, das wäre doch ganz relevant für uns. Da helfen auf jeden Fall gewisse Datenquellen. Wenn da jemand Fragen hat oder wenn man Unterstützung braucht, darf er sich gerne melden. Zeigen wir auch mal ganz gerne. Genau, das ist so das eine Thema. Und das zweite Thema, was wir noch haben, sind Emissionsfaktoren, ja, die klassischerweise verwendet werden, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss, weil wir festgestellt haben, dass abhängig davon, welche Emissionsfaktorenbank ich anzapfe, doch erhebliche Faktorunterschiede, also bis zu 2, also Faktor 2 unterscheiden können. Somit kann ich mich eigentlich besser rechnen, als ich bin, oder ich kann es dann einseitig beeinflussen. Wir kennen ja nach ISA 315 die Beurteilung der inhärenten Risiken. Da wären wir dann auf jeden Fall ziemlich schnell beim Roten, weil es doch das, ja, hier gibt es gewisse Schätzmöglichkeiten auf Basis von offiziellen Datenquellen. Darum achtet drauf, was für Datenquellen verwendet der Mandant, sind die zuverlässig, sind sie konsistent und verwendet er auch die Datenquellen konsistent oder wechselt der von jedem Emissionsfaktor zu einer anderen Datenquelle, um sich das Optimale rauszusuchen.
Und da kennen wir uns als Prüfer ja eigentlich ganz gut aus, seien es geschätzte Werte, seien es Lageberichtprüfungen, ja, also Datenquellen und Datenpunkte sind da immer hilfreich.
Jo,
gut. So, wie mache ich das jetzt, wenn ich einen VSME-Bericht aufstellen will? Wahrscheinlich gar nicht so anders, als wenn ich bisher den ESRS vollen Umfang machen wollte, nur hoffentlich alles ein bisschen schneller. Ich muss mir natürlich erstmal überlegen, wer bei mir im Unternehmen, im Laden sozusagen, ist eigentlich verantwortlich. Habe ich interne Teams und Zuständigkeiten, die mir da helfen können? Oder brauche ich eben externe Beratung, sei es durch einen WP, durch einen anderen Berater? Das ist natürlich mal die Grundlage, dass ich weiß, wer ist eigentlich für was zuständig. Und dann natürlich auch, mit was setze ich eigentlich um? Habe ich irgendwie eine Vorlage oder eine Software, mit der ich das Ganze eingehen kann? Das sind natürlich die ersten vorbereitenden Tätigkeiten, die man dann unternehmen sollte. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, wir haben die zwei Module, wir haben darüber geredet, will ich das Basismodul umsetzen, will ich das optionale Modul noch dazu nehmen? Das beeinflusst natürlich auch am Ende, wie viele Mitarbeiter ich brauche, ja, wie viel Verantwortlichkeit ich festlegen muss. Also das ist wahrscheinlich mal die allererste Frage, die ich klären sollte. In welchem Umfang möchte ich eigentlich berichten?
Genau. Dann würden wir im nächsten Schritt in die Datenhebung einsteigen. Auch da ein klarer Tipp. Nutzt oder der Mandant sollte die bestehenden Prozesse nutzen. Also wenn man eine Finanzberichterstattung hat und da gibt es schon Prozesse, da kann man drauf aufbauen. Gerade im Konsolidierungsbereich, das heißt für große Gruppen, dass man eben dann die Reporting-Strukturen nutzt, wie sie da sind, dass man nicht ein paralleles Reporting aufbaut, sondern das einheitlich ist und dann auch in einem Schub quasi durchgeführt wird, weil zumindest mal laut der ursprünglichen Idee war, das ist ja der Nachhaltigkeitsbericht Teil des Jahresabschlusses.
Des Lageberichts, ja.
Genau, und genauer gesagt des Lageberichts. Das heißt, es muss parallel aufgestellt werden und dann auch parallel geprüft werden. Deswegen macht es Sinn, auch die gleichen Deadlines zu verwenden. Ja. Genau, das wäre auf jeden Fall die große Empfehlung, denn die Daten langsam anfangen zu sammeln, auch mal Testläufe zu machen, ob sie passen oder ob es irgendwie komisch ist und dann parallel eine Dokumentation aufbauen.
Genau, und die Dokumentation könnte ich mich jetzt fragen, wenn ich nicht geprüft werde, warum brauche ich das eigentlich intern? Aber allein schon, um im nächsten Jahr dann wieder darauf aufsetzen zu können und den Bericht vorrollen zu können sozusagen, sollte ich natürlich möglichst nachvollziehbar dokumentieren. Ja. Und wenn es dann doch mal zu einer freiwilligen Prüfung kommt oder sich doch noch eine Prüfungspflicht ergibt, ja, dann bin ich immer froh um eine gute Dokumentation, die ich dem Prüfer dann geben kann.
Ja, ich habe mal gehört, wer schreibt, der bleibt. Ja. Und das ist auch so, Dokumentation hilft immer. Es ist immer komisch, wenn man im darauffolgenden Jahr nochmal das vermeintlich Gleiche tut und unterschiedliche Ergebnisse rauskommen.
Ja. Ja. Gut, dann kann ich direkt in die Berichterstellung eigentlich einsteigen, muss mir überlegen, welche quantitativen Daten habe ich denn jetzt gesammelt, welche qualitativen. Qualitativen muss ich irgendwie Texte formulieren, habe vielleicht da schon eine passende Vorlage, die ich anpassen kann und kann dann eben so meinen Bericht erstellen und fertigstellen dann hoffentlich auch relativ schnell.
Genau, dann klar, Qualitätssicherung auch nochmal überprüfen, entweder durch einen WP oder halt auch intern. Das macht immer Sinn und dann kann man sich überlegen, ob man es veröffentlicht. Das wird sich zeigen, was ist der VSME? Ist er Teil des Jahresabschlusses, / Lageberichts? Oder ist es einfach komplett ein freiwilliges Berichtle, den man auf der Homepage veröffentlichen muss oder muss man im Bundesanzeiger veröffentlichen? Also es wird sich alles zeigen, aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Bis es soweit ist. Stop the clock.
So ist es. Oh, schön. Schön den Kreis geschlossen. Okay, so, jetzt sind wir eigentlich durch.
Ja.
Okay, stimmt.
Dann also haben war wir sehr spannend, Bericht.
Tobi.
Genau. Jetzt müssen wir noch eine kleine Zusammenfassung machen.
Das stimmt. Und das darfst du machen, Tobi, oder?
Darf ich das machen? Okay,
ich darf es heute machen. Ich glaube schon. Also, eine Minute. Let's go.
Okay, wir haben uns heute mit den VSME-Standards beschäftigt. Warum? Ja, Omnibus ist präsent. Alle Regelungen zur CSRD und Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU wurden ein wenig gekippt. Und nun ist es vorgesehen, dass eben die Unternehmen, die nicht direkt berichtspflichtig werden, einen freiwilligen Standard aufstellen können, Bericht aufstellen können und mit diesen Angaben, die darin gemacht werden, sich dann sozusagen freikaufen können im Rahmen der Lieferkette. Die VSME werden aktuell als das Wahrscheinlichste gehandelt, was sich an Umfang orientieren wird, der dann berichtspflichtig ist. Und damit haben wir uns dann heute beschäftigt. Die VSME bestehen im Wesentlichen aus zwei Modulen, das Basismodul und das umfassende Modul. Das Basismodul muss ich verpflichtend dann anwenden, wenn ich die VSME anwende. Das umfassende Modul kann ich optional dazu machen, um weitergehende Angaben zu den Basisangaben zu machen. Insgesamt konzentrieren sich die VSME stark auf quantitative und weniger auf qualitative Angaben. Und man kann sagen, dass die Datenpunkte und die Berichtsangaben deutlich reduziert sind im Vergleich zu den ESAS und somit auch im Mittelstand und bei kleineren Unternehmen vermutlich gut umsetzbar sein sollten. Auch im Basismodul und im tiefergehenden Modul kennen wir die drei ES- und G-Bereiche, über die wir berichten müssen. Auch hier gibt es, wie gesagt, deutlich weniger Berichtsangaben, die zu machen sind. Aber die sind dann wenigstens klar festgelegt. Überlegen kann man sich, ob man eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchführen möchte. Verpflichtend ist sie nach dem VSME nicht mehr. Genau, die Rolle der WPs ist in dem Ganzen noch ein bisschen unklar. Es gibt aktuell keine direkte Prüfungspflicht. Es können aber freiwillige Prüfungen durchgeführt werden mit unterschiedlichster Prüfungssicherheit. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
Super, vielen Dank, Tobi.
Danke dir.
Hat wieder Spaß gemacht.
Ja, und dann
gehen wir jetzt ins Wochenende.
So machen wir es.
Bis dann.
Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.